habe gestaunt, wo ich den Text gelesen habe, wo der Lukas heute wird predigen darüber. Es ist ein herausfordernder, anspruchsvoller Text, der aber auch sehr gut zum heutigen Tag passt. Ich möchte ihn lesen. Hebräer Kapitel 12, Vers 25 bis 27. Hört also auf den, der jetzt zu euch redet. Weigert euch nicht, wie damals das Volk Israel, auf seine Stimme zu hören. Sie sind ihrer Strafe nicht entgangen, weil sie am Berg Sinai Gott nicht gehorchen wollten. Uns wird die Strafe noch viel härter treffen, wenn wir den zurückweisen, der jetzt vom Himmel her zu uns spricht. Damals hat seine Stimme nur die Erde erbeben lassen. Noch einmal werde ich die Erde erschüttern und auch den Himmel, spricht er durch den Propheten. Dieses noch einmal bedeutet, alles, was Gott geschaffen hat, wird er dann grundlegend verändern. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du nicht nur am Berg Sinai gesprochen hast zu deinem Volk, sondern dass du Mensch geworden bist in deinem Sohn Jesus Christus und dass wir ihn kennenlernen haben dürfen, dass er sich uns offenbart hat und dass du Jesus uns den Vater gezeigt hast und dass du uns Jesus den Willen von deinem Vater vorgelebt hast. Und danke, dass wir auch jetzt dein Wort hören dürfen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du den Lukas segnest. Herr, du weißt, was heute unser Thema ist als ganze Gemeinde. Ich bitte einfach darum, dass du durch ihn redest und die Berufung auch bestätigen tust. Amen.
Amen. Ich habe eine Frage an euch. Antwortet nicht schnell. Nehmt euch Zeit. Wie würdet ihr euren Beziehungsstatus mit Gott definieren? Ich bin überzeugt, jeder von euch hat einen Beziehungsstatus, wie auch immer der heißen soll. Es liegt ja gerade im Trend, dass wir auf den sozialen Plattformen seinen Beziehungsstatus der grossen, weiten Welt bekannt gibt. Und manchmal habe ich so den Eindruck, der beliebte Status ist, es ist kompliziert. Eigentlich weiß niemand so genau, was es eigentlich bedeutet. Aber es setzt voraus, dass irgendwie schon mal etwas passiert ist in dieser Beziehung. Sonst wäre es ja nicht kompliziert. Oder ist es kompliziert, irgendjemanden zu finden, der so ist, wie ich es mir wünsche? Ist unser Beziehungsstatus mit Gott auch kompliziert? Ist irgendetwas schon mal passiert? Enttäuschung, Leid, Ungerechtigkeit oder Schmerz? Ich weiß es nicht, vielleicht ist bei euch der Status schon klarer. Und ihr würdet es betiteln mit getrennt. Ja, Gott und ich, wir haben uns getrennt. Es gibt unüberbrückbare Differenzen, wie es doch schon oft durch die Klatschpresse verletzend, aber auch diplomatisch verkündet wird, wenn ein Promi-Paar getrennt den Weg geht. Möglich ist natürlich auch eine offene Beziehung, oder? Also ich schaue mir das Ganze zuerst mal an. Vieles ist möglich, aber ich würde mich nicht festlegen. Was ist Ihr Beziehungsstatus? Welche Beziehung hast du zu deinem Schöpfer? Wenn wir uns so Gedanken machen, wie der Beziehungsstatus so könnte sein, sind wir eigentlich alle einig, dass es Konsequenzen haben muss. Wenn der Status lautet getrennt, dann ist klar, wir gehen getrennte Wege. Gott spielt keine Rolle in meinem Leben, ich gehe einen eigenen Weg. Wenn der Status lautet, es ist kompliziert, ja, dann bleibt alles still. Denn oft haben wir gar nicht Kraft, irgendetwas daran zu ändern an dieser Beziehung. Wenn der Status lautet, innere Beziehung, dann wollen wir natürlich die Beziehung pflegen und so gestalten, damit sie auch am Leben bleibt. Und darum eine kleine Geschichte. 3 Freunde sind unterwegs miteinander und sie reisen so und dann kommen sie plötzlich an einen wunderschönen, herrlichen Platz und haben eine schöne Aussicht. Und sie setzen sich dann so auf ein Bänkli und der Erste ist hungrig und nimmt gerade sein Sandwich. Der Zweite ist ganz durstig und fängt dann ein bisschen an zu trinken. Und der Dritte schnauft zuerst mal durch und sagt, hey Freunde, jetzt sind wir ja da miteinander unterwegs und haben so einen schönen Ausblick. Und jetzt mal so eine Frage. Wer ist eigentlich Jesus für euch? Sagt der erste Freund, noch halb verschluckt mit dem Sandwich. Ja, er ist mein Ein und Alles, mein Hirt, mein Tröster, mein Retter, meine Burg. Der Zweite verschluckt sich fast. Ja, das stimmt. Ja, und ich würde alles für ihn tun. Und dann der Dritte. Danke vielmal. Doch, wisst ihr, für mich ist Jesus eigentlich der einzige Grund, warum es einen Sinn im Leben gibt. Ihr kennt ja die Bibel ein bisschen, oder? Römer 3, 23. Niemand kann von Gott irgendetwas aufweisen. Alle sind schuldig. Aber weil Gott uns so sehr liebt, hat er seinen einzigen Sohn geschickt. Und der hat es irgendwie geschafft, ohne Sünde zu bleiben. Ohne Schuld. Und jetzt, ich habe das erkannt und habe ihm um Vergebung gebeten. Und irgendwie hat er mein Leben einen Sinn ergeben. Er hat mich gerettet, er hat mir vergeben. Ich darf eine Beziehung haben mit ihm. Und wenn wir doch schon offen so miteinander unterwegs sind, habe ich gerade noch eine zweite Frage, sagt er. Was ist eigentlich Nachfolge für euch? Sagt die Erste. Hat sich nicht mehr getraut zum Essen. Sagt so, ich tue alles das, was in der Bibel steht. Der Zweite nickt, ja, das stimmt. Und ich versuche mich überall reinzubringen, überall in der lokalen Gemeinde, in der FWG Goldach suche ich alles, was ich noch machen kann. Ich bringe mich da ein. Aber hey, wie steht es denn mit dir, guter Freund? Und der Dritte denkt ein bisschen nach und sagt, ja, ich lese die Bibel und versuche immer mehr daraus zu lernen, was es bedeutet, Nachfolge von Jesus. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wer ist denn richtig unterwegs oder wer lebt die Konsequenzen? Doch darauf möchte ich gar nicht hinaus. Sie sind alle in einer Beziehung, alle pflegen den Beziehungsstatus in einer Beziehung. Doch irgendwie haben sie etwas gemeinsam. Vielleicht auch ein bisschen versteckt, aber vielleicht haben sie es schon gemerkt. Irgendetwas hindert sie, die Konsequenzen auch auszuleben. Irgendwie sind die Mauern da, wo sie nicht mehr weiterkommen im Leben. Gehen wir zu unserem Hungrigen. Er liebt es zu reden. Ist auch eine super Antwort, oder? Ich mache alles, was in der Bibel steht. Das bedeutet Nachfolge. Aber meint er das wirklich? Oder versucht er sich damit nur zu schützen, um nicht in die Gefahrenzone hineinzukommen? Ja, nicht etwas Falsches zu sagen? Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel dazu. Ich bin ja in Afrika, wie ihr es gesehen habt. Und dort bin ich in einer amerikanischen Gastfamilie gewesen. Und in dieser Gastfamilie, da haben wir oft Witz gemacht und wir haben gelacht und es haben eine gute Zeit zusammen gehabt. Und in so einem Moment, wo wir alle gelacht haben, habe natürlich auch ich mitgelacht. Und dann kommt die grösste, peinlich nur existierende Frage für mich von der Gastmutter und sagt, hast du den Witz auch verstanden oder lachst du nur mit? Sie hat den Ausdruck benutzt, save your face, das Gesicht wahren. Vielleicht versucht auch der Kerl da, das Gesicht zu wahren. Ja, wie gut kenne ich den durstigen Typ. Er schaut sich um. Wo hat es noch etwas zu tun? Ich habe verlernt, mich auszuruben. Er ist ein Meister von einem Macher. In meinem Praktikum bin ich immer vom Arbeitsweg durch das ganze Dorf, oder nein, nicht ganz das ganze Dorf, durch einen Teil von einem Dorf durchgelaufen. Und dort hat es einfach ein wunderschönes Haus gehabt. Er oder sie oder wahrscheinlich die ganze Familie haben das Ziel erreicht, mich zu beeindrucken. ein Meisterwerk von einem Macher. Und der Kerl ist auch das Gleiche, der ist plagt von den Fragen. Ich kann noch mehr, ich muss noch mehr, ich soll noch das machen, ich muss noch das machen. Und ist insgeheim auf der Suche nach Anerkennung von Menschen. Vielleicht auch von Christen, von seinen Freunden. Und der Dritte ist der Ratgeber. Viele schauen gerne auf ihn um, er weiß alles. Aber irgendwie ist er in dieser Blase gefangen. Er scheut sich, Verantwortung wahrzunehmen. Er versucht, möglichst viel zu lernen, was Nachfolge bedeutet. Er könnte ja anfangen, mal zu leben. Vielleicht ein Beispiel, wo ich Stromer gelernt habe, bevor ich die Lehre angefangen habe. Habe ich versucht, alles Mögliche zu lernen, was noch geht über Elektriker. Und irgendwann haben die älteren Personen gesagt, was machst du eigentlich da? Die Ausbildung ist doch dafür da, dass du lernst. Aha! Doch der Aha-Effekt hat nicht lange gehalten. Schon in der ersten Woche musste ich schon das machen, was langjährige Mitarbeiter gemacht haben. Und vielleicht geht es euch ähnlich im Beruf. Und der Kerl hat das mal erlebt und scheut sich jetzt Verantwortung wahrzunehmen. Und wenn ich die drei Personen so ein bisschen aus Distanz betrachte, wie sie da auf dem Bänkchen hocken, die Aussicht geniessen, dann kenne ich mich auch immer wieder in diesen Personen. Und alle haben irgendwie das gleiche Problem. Menschenfurcht. Es geht ihnen so gut, wie es nur geht, möglich vor anderen Menschen dazustehen. Auch vor sich selber, also vor anderen Christen. Und ich glaube, das ist manchmal die grösste Mauer, wo wir miteinander unterwegs sind, im Glauben mit Gott. Nächsten Schritt anzupacken. Und darum habe ich eine zweite Frage. Die erste ist ja um den Beziehungsstatus gegangen. Die zweite Frage ist nun oder heisst jetzt, mit wem führen wir eigentlich eine Beziehung? Wer ist Gott? Kennen wir ihn? Es steht fest, dass wir Gott natürlich kennengelernt haben, sonst könnten wir den Beziehungsstatus gar nicht definieren. Doch wer ist er eigentlich? Die Bibel redet davon, dass ihn noch niemand kennengelernt hat oder noch niemand gesehen hat, beziehungsweise niemand gesehen hat. Ich möchte dir eine Frage gerne anhand von zwei Bibelstellen mich ein bisschen nähern. Es ist natürlich nicht möglich, alles vollumfänglich heute Morgen hier zu beschreiben. Es sind zwei Geschichten, die mich schon länger sehr stark bewegt haben. Die erste Geschichte ist aus dem Alten Testament. Und da wird die Situation geschildert, wie der Prophet Jesaja in die Gegenwart Gottes reingenommen worden ist. Und er hat den Auftrag bekommen, den Menschen zu sagen, wer Gott ist, denn sie haben sich von ihm abgewendet. Und für mich ist das eine ganz eindrückliche Geschichte, wo Jesaja vor den Thron Gottes kommt und den sieht. Und ich will genau vorlesen, was da drin steht, im Jesaja 6, Vers 5 bis 8. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit eigenen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich sprach, hier bin ich, sende mich. Eine ganz eindrückliche Geschichte. Und mir fallen sofort zwei Dinge auf. Zwei Sachen. Erstens, wo Jesaja in die Gegenwart Gottes kommt, wird ihm sofort bewusst, wer er eigentlich ist. Irgendetwas stimmt überhaupt nicht. Jesaja ist an einem heiligen Ort und erkennt, oh nein, ich bin verloren. Wie stark muss der Ort sein, dass Jesaja sofort erkennt, ich bin unrein und Gott ist rein. Zweitens hört Jesaja die Stimme vom Herrn und er fragt, wen soll ich senden, so ganz in die Menge, als ob da ganz viel wären. Und Jesaja sofort, ich gang, ohne zu zögern. Und ich stelle mir vor, wie es uns echt ergehen würde, wenn wir einfach auch plötzlich in dieser Gegenwart mit Gott wären. Mit wem führen wir uns eigentlich die Beziehung? Ein Gott, der allmächtig ist, ein heiliger Gott, den wir sofort erkennen. Wir sind verloren. Wir brauchen die Rettung. Ein Gott mit so einer unvorstellbaren Ausstrahlung garantiert kehrt keiner mehr so zurück, der seine Gegenwart erlebt hat. Die zweite Geschichte ist sehr ähnlich. Wir finden sie im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, gerade am Anfang. Und dort passiert eigentlich etwas Ähnliches. Der Johannes ist auf der Insel Patmos gestrandet und dort öffnet sich eine Tür und durch die Tür durch wird er reingenommen in die Gegenwart vom Thron Gottes. Und ich möchte euch auch diese Geschichte kurz vorlesen. Offenbarung 1, 17 und 18. Und als ich, Johannes, ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Es läuft eigentlich fast gleich ab. Sofort, wo Johannes in der Gegenwart von Gott ist, wird ihm bewusst, wer er ist und geht um wie tot. Doch im Vergleich zu der Geschichte vom Alten Testament finden wir da einen entscheidenden Unterschied. Und stellt euch jetzt das mal vor, vor eurem inneren Auge. Johannes liegt da wie tot am Boden und Jesus Christus legt höchstpersönlich seine Hand auf seine rechte Schulter. Hab keine Angst. Du musst dich nicht fürchten. Es braucht kein Sephraim mehr, der irgendwie die Lippen berührt und sühnt. Jesus Christus ist der, der es ermöglicht, dass wir überhaupt in dieser Gegenwart Gottes bestehen dürfen. Und wenn ich die Bibel lese, komme ich immer mehr in Staunen. Und ich glaube, Staunen ist auch der Anfang vom Betten. Denn wenn man betet, wird Gott immer grösser. Man hat immer mehr zu staunen, man hat immer mehr zu lieben und immer mehr zu fürchten. Ich glaube, was man nicht fürchten kann, darüber staunt man auch nicht recht und will zuerst gar nicht anbeten. Es ist nicht das Fürchten gemeint von Angst, sondern vielmehr spüren, da ist etwas viel Größeres als ich selber. Wovor man nicht zittern kann, das kann man auch nicht anbeten. Vielleicht ist auch der eidgenössische Dank, Buß und Betttag ein Tag, wo wir daran denken sollen, wer unser Gott eigentlich ist. Kennen wir eigentlich das Gegenüber, wo wir unsere täglichen Sorgen und Gebet und Bitte vor ihn bringen? Hans-Peter hat den herausfordernden Predigtext gelesen, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und daran hat sich nichts geändert, seit Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, sich gestorben am Kreuz und auferstanden ist. Vielleicht erinnern wir uns noch an die drei Freunde mit dem herrlichen Ausblick. Sie sind bestrebt gewesen, Jesus nachzufolgen, doch da ist die Mauer gewesen, die Menschenfurcht. Und auch ich bin immer wieder plagt von Menschenfurcht. Angst vor Versagen, Angst, das Falsche zu sagen, Angst, keine Anerkennung zu bekommen. Und je länger ich auch die Bibel lese und studiere, verstehe ich und wird mir bewusst, dass ich verlernt habe, was es bedeutet, gottesfürchtig zu sein. Und dass Menschenfurcht ein völliger Irrweg ist. Wenn wir jetzt das Evangelium ausklammern, also die Botschaft von Jesus Christus, dann kommen wir ein Bild über von einem heiligen Gott, der überstreng ist. Und von dem wir nur retten dürfen, wenn wir moralisch tadellos sind. Oder wir kommen das Bild über von einem Gott, der uns bedingungslos liebt, weil das sein Beruf ist. Der erste Gott macht uns Angst und der zweite Gott lässt uns kalt. Ohne das Evangelium, ohne die Botschaft von Jesus Christus ist es nicht möglich, voller Freude und voller Leidenschaft vor der wahren Gott auch zu treten und ihn zu loben. Und deshalb richten wir unseren Blick am Schluss noch auf Jesus Christus. Wenn wir jetzt den Hebräerbrief betrachten, wo der Predigttext auch eingebettet ist, was ich übrigens wie eine tolle Predigt liest, darf ich es gerne mal daheim nachlesen, dann möchte der Autor uns irgendwie mit auf den Weg nehmen und mit dem erstaunlichen Gott unterwegs sein. Und der erste Punkt, es gibt unzählbare viele Zeugen. Das ganze Kapitel 11 ist von Menschen, die mit Gott unterwegs waren, die durchgehalten haben, bis zum Schluss mit Gott dran zu bleiben. Und durch eine grosse Ermutigung möchte er uns auch sagen, wie wir das Ziel auch erreichen, wie wir die Menschenfurcht auch überwinden können, wie wir vorwärts gehen können. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir sollen auf Jesus schauen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, wenn unsere Beziehung abflacht, wenn sie müde geworden ist oder wenn unsere Beziehung mit Gott gar noch nicht erst angefangen hat, dann ist der erste und beste Blick immer auf Jesus Christus. Weil Jesus gewusst hat, welche Freude auf ihn wartet, Gegenwart von unserem Schöpfer, wo keine Tränen mehr ist, wo nur mehr Freude ist, kein Leid, hat das Kreuz auf sich genommen und auch die ganze Schande, die damit verbunden worden ist, hat ihn nicht können abschrecken. Wenn ihr also der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus, wie sehr er von sündigen Menschen angefeindet worden ist und alles geduldig erträgt hat. Wenn ihr Angst habt, dann haltet euch das vor Augen und verliert nicht den Mut. Und wenn wir natürlich mit Gott unterwegs sind, dann möchte er natürlich, dass wir im Glauben wachsen. Und der Autor vergleicht das mit dem Bild, wie ein Vater sein Kind möchte erziehen. So möchte auch Gott uns erziehen und vorwärts kommen. Und das passiert oft, dass unser Glaube auf den Prüfstand kommt, wo wir herausgefordert werden. Und ich glaube, jeder von uns weiß am besten, wo er gerade herausgefordert wird, wo er vielleicht gerade Zweifel hat. Doch das gehört zum Glaubensweg dazu. Und darum ist es auch wichtig, dass man nicht allein unterwegs ist. Wenn man allein unterwegs ist, dann kommt man schnell vom Glauben ab. Oder vom Weg. Es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft suchen, auch mit anderen Christen. Und dort dürfen wir uns gerne mal die eklige Frage stellen, warum treffen wir uns eigentlich? Treffen wir uns eigentlich nur zum uns treffen? Ist ja schön und gut, gute Freunde zu treffen. Aber was ist eigentlich der Grund, warum wir uns treffen? Wenn wir nicht viel mehr gemeinsam zum Ausdruck bringen, was für einen erstaunlichen Gott, den wir haben und wo wir anbeten wollen. Und wir wollen alles daran setzen, dem Gott nachzufolgen. Und darum frage ich mich öfters, was hindert uns, mehr über Herzensangelegenheiten nach dem Gottesdienst zu reden? Menschenfurcht? Versuchen wir, das Gesicht zu wahren? Versuchen wir, falsche Anerkennung zu suchen vor anderen? Wenn der Autor am Schluss von Kapitel 12 schreibt, Gott ist ein verzehrendes Feuer, oder? Das ist ziemlich heftig und kommt so richtig krass rein. Aber damit möchte der Autor uns nicht Angst machen oder Manipulation bewirken uns, sondern vielmehr bekräftigen, Gott ist viel grösser als ich. Ehrfurcht. Und liebe Leute, Gott muss ein verzehrendes Feuer sein, denn nur so kann er sich selber treu bleiben. Denn er hat versprochen, alles wird einmal vergehen. Himmel und Erde, alles wird neu, damit allein das bleiben kann, was nicht vergeht. Und das ist Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und weil das so ist, werden wir auch Gott in aller Ehrfurcht dienen. Nicht aus Angst, sondern aus unglaublichem Staunen heraus. Gott ist ein heiliger Gott. Und durch seinen Sohn Jesus Christus haben wir einen einzigen Mittler, wo wir vor dem Thron Gottes auch bestehen und nicht vergehen. Er möchte mit unserer Beziehung. Er möchte, dass wir die Menschenfurcht ablegen und in die Ehrfurcht kommen. Und sind gewiss, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann wissen wir, dass der Heilige Geist mit unaussprechlichem Seufzer uns vertritt und für uns einsteht. Denn nichts wünscht sich unser dreieinig Gott mehr als einen Beziehungsstatus auf ewig verbunden. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Wir danken dir, dass du uns in unserer Schwachheit annimmst. Wir danken dir, dass du uns erlösen willst von unserer Schuld. Vater, du siehst unser Herz. Du siehst, wo unsere Mauern sind. Du siehst unsere Menschenfurcht, wo uns hindert, dich auch zu bekennen in der Öffentlichkeit. Herr, lass uns den Blick immer mehr auf dich richten, Jesus Christus, damit wir neue Kraft bekommen und nicht müde werden, deinen Willen zu tun. Amen.